Zur nächsten Sendung grüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Karl Wanga war ein ugandischer Märtyrer. Die Gruppe von Pagen des Königs Wanga, der Karl Langa vorstand, ließ sich 1885 taufen. Wieso der heilige Karl Wanga und seine Gefährten die betrügerischen Machenschaften am königlichen Hof nicht mitmachen wollten, dazu spricht Pfarrer Matthias Reh aus Müsteier und wir freuen uns auf seinen Beitrag. Guten Tag, Pfarrer Matthias Reh.
Guten Tag. Das war ein dunkles Kapitel in der afrikanischen Geschichte, und zwar in Uganda. Da wurden zuerst die Missionare vom königlichen Haus unterstützt. Und als dann eben der junge König Mwanga oder Mwanga, je nach Schreibweise, dann König wurde, hat er auch noch am anfänglich diese Missionare unterstützt und dann hat dann das gekippt, weil seine Berater ihn dazu drängte, die Christen auszumerzen bzw. zu überzeugen, vom Christentum abzufallen. Natürlich führte der König ein ausschweifendes Leben und wurde darum auch von den Christen kritisiert. Und das passte natürlich seinen Beamten gar nicht. Und so kippte dann die ganze Sache. Und dann war einer dieser Diener des Königs, ein Christ, Josef Mukasa war dann der Erste, der hingerichtet wurde, und zwar am 16. November 1885. Also müssen wir natürlich wissen, dass mit dem Namen Karl Lwanga das Martyrium von ihm selber und eben auch seiner Gefährten verbunden ist. Also er selber und noch 21 andere Katholiken wurden da hingerichtet und ebenso viele Anglikaner und auch Protestanten waren dabei. Also die wurden natürlich nicht heilig gesprochen, weil das ja nicht in der Kompetenz der Kirche steht. Also die Kirche kann ja nicht jemanden heilig sprechen von einer anderen Konfession, wie sie übrigens auch nicht jemanden exkommunizieren kann. Also wenn, sagen wir, ein reformierter Journalist verleumderisch über die Kirche schreibt, kann die Kirche zwar klagen, aber sie kann ihn nicht kirchlich irgendwie bestrafen, sondern nur eine zivile Klage einreichen. Wenn jemand aber katholisch ist, dann kann natürlich die Kirche jemanden aus der Kirche ausschließen. Und ebenso ist es auch mit der Heiligsprechung. Also Heiligsprechung, da hat die katholische Kirche eigentlich nur die Kompetenz über ihre eigenen Leute. Die anglikanische Kirche verehrt aber auch ihre heiligen Märtyrer von Uganda, und in der reformierten Kirche, die ja eigentlich keine heiligen Verehrung kennt, werden sie auch vorgehoben. Und zwar, es heißt da, dass sie als denkwürdige Glaubenszeugen betrachtet werden. Also vor allem in der Kirche, in der evangelisch-lutherischen Kirche von Amerika. Das ist sehr interessant. Also die reformierte Kirche, die ja grundsätzlich die Heiligenverehrung ablehnt, auf der ganzen Breite. Es wird ja dann immer übertrieben und gesagt, die Katholiken beten Maria an, was ja nicht stimmt. Also wir verehren sie und auch alle anderen Heiligen, aber wir beten keinen Heiligen an. Und dann gibt es jetzt doch eine Bewegung in der, hier in diesem Fall in der evangelisch-lutherischen Kirche in Amerika, dass diese Heiligen, könnte man sagen, eben als denkwürdige Glaubenszeugen angesehen werden. Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Uganda auch dieser Karl Wanga und seine Gefährten als ökumenische Heilige bezeichnet. Also es war eine ganze Gruppe von vor allem jungen Leuten, die sich zum Christentum bekannten und die verschiedenen Konfessionen angehörten und dann miteinander das Martyrium erlitten haben. Dieser Josef Mukasa der eben am 16. November 1885 hingerichtet wurde, sagte seinem Scharfrichter, sage Mwanga, er habe mich ungerecht verurteilt, ich verzeihe ihm aber von ganzem Herzen. Sag ihm ferner, er solle es bereuen. Bereut er es nicht, so werden wir die Sache miteinander vor dem Richterstuhl Gottes verhandeln. Dann beugte er ruhig sein Haupt dem Todesstreich. Das war also der erste dieser insgesamt 22 katholischen und ebenso vielen anglikanischen und reformierten protestantischen Märtyrern. Der König hatte dann Albträume, also er wachte dann nachts und hat dann geschrien nach seinen Dienern und ließ dann die Lichter anzünden und Spielleute und Tänzerinnen kommen, um das Grauen der Nacht zu vertreiben. Also er änderte seine Haltung nicht und war dann sehr erbost, als er dann feststellte, dass unter diesen Pagen, also diese Pagen oder Pagen, das sind ja junge Diener am Königshof, also Edelmänner sozusagen, die verschiedene Dienste am Königshof taten. Und dann hat er eben festgestellt, dass hier eine ganze Clique war, die eben dem christlichen Glauben zugewandt waren. Und die haben untereinander haben die dann Katechismus erteilt, das heißt, sie waren bekehrt durch europäische Missionare und haben dann andere in diesen Prozess hineingezogen, also indem diese Neubekehrten anderen jungen Männern eben den Katechismus beibrachten. Der König wurde dann wütend und ließ dann den ganzen Königshof abriegeln und ließ alle Diener vortreten und sie nach dem Glauben befragen. Und dann wenige Tage später, also am 3. Juni 1886 wurden dann diese Christen hingerichtet, und zwar auf eine ganz schlimme Weise. Sie wurden in Schilf eingebunden und dann verbrannt, also möglichst langsam verbrannt und schmerzhaft. Also das ist ja etwas Schreckliches, wenn man denkt, immer wieder bei den Christen, wie da nicht nur hingerichtet wurde, sondern man wollte sie auch noch quälen. Also das ist etwas ganz Besonderes. Also wenn ich so denke, heute Hinrichtungen, zum Beispiel in den USA, dann wird irgendein Serienmörder hingerichtet und dann wird sorgfältigst hingeschaut, dass diese Hinrichtung möglichst ohne Schmerz geschieht. Also der elektrische Stuhl ist verpönt und gewisse Giftspritzen sind verpönt. Das heißt, da schauen Menschenrechtsorganisationen immer wieder hin. Natürlich wollen sie die Hinrichtungen verhindern, aber wenn, dann soll das möglichst so geschehen, dass der Hingerichtete keinen Schmerz empfindet, sondern sozusagen ruhig einschläft. Interessant ist, dass ja auch heute Christen hingerichtet werden, und auch heute auf grausame Weise. Also ich denke da an den IS, der Christen gekreuzigt hat, grausam, und auch in anderen, vor allem islamischen Ländern, wo Christen wirklich qualvoll hingerichtet werden. Und dass das nicht angeprangert wird, da wird immer wieder gesagt, vor allem zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit der Hinrichtung der Juden im Holocaust, da wird immer wieder gesagt, man muss die Geschichte präsent halten, gegenwärtig setzen, also das immer wieder in Erinnerung rufen, damit sie sich nicht wiederholt. Und bei den Christen wiederholt sich die Geschichte laufend, also das ist wirklich wahr, wenn man das nicht wachruft im Gedächtnis, dann wiederholt sich diese Geschichte. Und das ist leider so, dass eigentlich die Grausamkeit gegenüber den Christen, die wurde nie richtig öffentlich angeprangert. Papst Paul VI. Sagt auch in seiner Rede bei der Heiligsprechung von Karl Wang und seiner Gefährten, das war am 18. Oktober, während des Zweiten Vatikanischen Konzils 1964, sagte er eben dieses dunkle Kapitel in Uganda, Und das waren die ersten einheimischen Märtyrer. Und er sagt dann, mögen es auch die letzten sein. Aber es sind leider nicht die letzten. Also gerade heute werden durch den Islam sehr viele Christen hingerichtet oder auch so massiv benachteiligt, dass sie so entbehrungsvorleben müssen, dass sie vielleicht an Krankheiten oder Hunger oder so sterben müssen. Also sie wurden dann verbrannt und einige wurden auch noch grausamer hingerichtet, also sie wurden zerstückelt und dann als Götzenopfer dargebracht. Da war zum Beispiel darunter der heilige Matthias, der besonders grausam hingerichtet wurde. Noch interessant, es waren drei Junge, also die Jüngsten, die wurden vom Scharfrichter verschont. Also auch ein Junger, der hingerichtet wurde, dem wollte man nicht einwickeln in so ein Schilfbündel, dass er nicht so lange leiden müsse. Und dieser junge Simon sagt, wo ist mein Bündel? Die anderen haben alle eins. Ich will auch ein Bündel haben. Und dann wurde auch er in die Schilfblätter eingebunden. Aber eben die drei Jüngsten wurden dann schlussendlich freigelassen. Und diese waren am 6. Juni 1920 zugegen, als Papst Benedikt der 15. diese Märtyrer von Uganda selig gesprochen hat. Oder vor der Heiligsprechung ist immer die Seligsprechung. Das heißt, da wird mal freigegeben, dass sie an bestimmten Orten verehrt werden dürfen, offiziell. Und die Heiligsprechung, also seit 18. Oktober 1964, heißt dann, dass diese Heiligen weltweit verehrt werden dürfen. Heute ist es sogar ein weltweiter gebotener Gedenktag, der 3. Juni, also der Tag, an dem die meisten von ihnen hingerichtet wurden. Es gab dann noch mehrere weitere Märtyrer im Zuge dieser Verfolgung, die also nicht offiziell unter diesen Gefährten sind, des heiligen Karl Wanga. Auch ihrer wollen wir in Ehre gedenken. Es ist dann noch eine interessante Bemerkung, diese drei, die da nicht hingerichtet wurden, also zwei von ihnen waren eben bei der Seligsprechung zugegen und in einem wunderschönen Buch übrigens, das ich vor mir habe von Wilhelm Hühnermann, heißt es dann so, als sie dort waren und eben dabei sein durften, oder? Und eigentlich bei einer Heiligsprechung, bei einer Seligsprechung von Mitbrüdern, die sie ja gekannt haben und die sie ja gewiss auch getrauert haben. Und dann heißt es hier eine Bemerkung, ob nicht bei aller Freude doch eine heilige Trauer ihr Herz erfüllte, dass der Henker von Rubaga an ihnen vorübergegangen war. Also dieser Gedanke, dass sie natürlich jetzt auch selig gesprochen wären, wenn sie hingerichtet worden wären. Stattdessen konnten sie selber eben lebend bei der Seligsprechung auf dem Petersplatz zugegen sein. Ich werde dann noch einiges sagen über den Mut dieser Heiligen und eben auch allgemein über das Zeugnis geben für den Glauben, das wir vielleicht ein bisschen verloren haben in unseren Gegenden, wo es selbstverständlich ist, dass wir den Glauben praktizieren dürfen. Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier. Er stellt uns den heiligen Kalwanga aus Uganda vor. Wir haben einen afrikanischen Ausflug gemacht mit den Werken von Pater Peter Meyenberg. Er wurde im Jahre 2021 heimgerufen. Er war über 60 Jahre in Afrika und war bei den Benediktinerpatres in der Abtei St. Ottmarsberg. Und wie gesagt, er hat diverse Werke geschrieben und diese verbunden mit afrikanischer Musik. Und so freuen wir uns nun auf die weiteren Gedanken zum heiligen Kalwanga aus Uganda von Pfarrer Matthias Rey.
Der Mut dieser Märtyrer war ja groß, weil sie haben das ausschweifende Leben des Königs kritisiert. Also wenn wir uns selber fragen, wenn wir jemanden kritisieren, dann ist es ja leicht, zum Beispiel gegenüber einem Bischof herzufahren, von dem wir eigentlich nichts zu fürchten haben. Dann ist es leicht, den Papst zu kritisieren oder in unserem Staat sowieso kann man auch den Bundesrat und alle kritisieren. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel die eigene Tante zu kritisieren oder jemanden zu kritisieren, von dem man ein großes Erbe erwarten könnte, jemanden zu kritisieren, von dem wir abhängig sind, zum Beispiel am Arbeitsplatz, dann sind wir doch meistens sehr zurückhaltend. Und wenn es darum geht, den Glauben zu bekennen, dann gibt es viele Menschen, die Angst haben, die eine regelrechte Menschenfurcht haben, irgendetwas zu sagen, zum Beispiel gegenüber ihren eigenen Geschwistern oder gegenüber den eigenen Eltern oder die Eltern gegenüber den Kindern, gegenüber den Enkelkindern und so weiter, dass sie Angst haben, sie könnten die Sympathie verlieren und darum besser schweigen. Anders eben diese jungen Pagen. Also da war zum Beispiel einer dieser, es war der Josefu Mukasa, er hatte als 15-Jähriger den König, der 18-jährig war, alles junge Leute, kritisiert wegen seines ausschweifenden Lebensstils und der König wurde dann so wütend, dass er ihn vor Ort gleich durchspießt hat. Ja, also auch der Zorn des Königs, also er hat zum Beispiel einen Jugendlichen beim Religionsunterricht ertappt und dann ihn gefragt, was machst du da? Und der hat dann unumwunden zugestanden, ich erteile Religionsunterricht anderen jungen Menschen. Und dann auch hier wurde er vor Ort umgebracht und dann folgte dann eben die systematische Hinrichtung all dieser Christen. Das soll uns ein Beispiel sein, dass wir Mut haben sollen, den Glauben zu bekennen. Mit Mut meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwie tölpelhaft und unangemessen den Glauben verteidigen sollen. Also da muss man aufpassen. Jesus sagte schließlich, seid klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Also wir sollen den Glauben bekennen, aber immer schauen, wann ist der angemessene Zeitpunkt, der angemessene Ort, das angemessene Umfeld. Also man kann das nicht irgendwie machen mitten irgendwie in einem Essen, wo man gemütlich zusammen ist. Da muss man abschätzen, wo ist der richtige Moment, um den Glauben zu bekennen. Aber wir sollen nicht einfach davon absehen. Also dass man einfach denkt, ah, es hat ja sowieso keinen Sinn. Es hat manchmal sowieso keinen Sinn, vor allem bei älteren Leuten, bei denen die Meinung gemacht ist. Aber irgendeine Bemerkung sollte man doch einmal machen. Also so ein Anlauf sollte man nehmen, weil wir wissen ja nie, ob wir doch irgendwo ein Herz treffen, oder wir wissen auch nicht, ob derjenige vielleicht dann doch in der Todesstunde eine Bekehrung durchmacht. Wir wissen ja auch nicht, ob der grausame König von Uganda vielleicht dann doch noch im letzten Moment bereut hat. Das können wir ja nicht abschätzen. Dann geht es aber noch um etwas anderes. Es geht nicht nur darum, dass andere sich bekehren, sondern es geht auch darum, dass wir vor Gott gut dastehen. Also das Zeugnis dient nicht nur sozusagen Mittel zum Zweck, also dass der Zweck ist, andere Menschen vom Christentum zu überzeugen und so Seelen zu retten. Das ist ein edler Zweck, wo wir auch alle möglichen erlaubten Mittel anwenden sollten oder dürfen, je nach Umstand, sondern es geht ja auch darum, selber eben das Himmelreich zu verdienen. Also Jesus ruft uns zum Zeugnis. Und dieses Zeugnis zu geben, da sind wir verpflichtet. Also zum Beispiel der heilige Apostel Paulus schreibt ja in einem seiner Briefe, es liegt ein Zwang auf mir zu missionieren. Also Gott hat ihn berufen, Gott hat ihm viele Fähigkeiten gegeben und so ist ihm das auferlegt, dass er missionieren muss. Und da müssen auch wir uns fragen, wo sind unsere Fähigkeiten und wo haben wir die Gelegenheit zu missionieren. Natürlich auch mit guten Taten. Ich denke auch diese Pagen, die haben ganz sicher ihre Aufgabe gewissenhaft verrichtet, haben sich sicherlich auch geweigert, Dinge zu tun, die dann der Moral widersprochen hätten. Aber sie haben versucht, ihren Dienst im Rahmen der Gebote eben gut zu tun. Und das sollen auch wir tun. Also überall, wo wir einen Dienst tun, sei das am Arbeitsplatz, sei das in der Familie, bei Angehörigen, Dienste der Nächstenliebe, bei irgendwelchen anderen Menschen, Nachbarhilfe und so weiter, das sollen wir immer gut verrichten. Also das Zeugnis geben, das soll durch Taten geschehen, aber eben bisweilen auch durch Worte. Also nicht nur Taten, sondern auch Worte. Und da habe ich für mich persönlich eine Faustregel. Wenn mir ein Wort zuvorderst auf der Zunge ist, also zum Beispiel, es kommt da irgend so ein 68er Geschädigter daher, so, der alle diese Ideen des damaligen Aufstandes in sich trägt und eine regelrechte Hirnwäsche durchgemacht hat zur damaligen Zeit, die auch dann fortgesetzt wurde in allen Medien, in allen großen Medien vor allem. Und dann kommt er dann und buckt mich an mit Argumente, immer die üblichen Sachen gegen den Zölibat, und dann geht es von Zölibat über die Unfehlbarkeit des Papstes hin zu den Hexenverbrennungen und so. Da muss man natürlich schon überlegen, ob da eine Antwort gegeben werden soll, weil da reißt man einfach einen Streit vom Zaun. Die Meinung, die ist ganz tief eingegraben. Also da kann man dann noch so argumentieren und noch so sagen, dass zum Beispiel die Hexenverbrennung, dass das ein gesellschaftliches Phänomen war, das ja in reformierten Gegenden genauso präsent war wie in katholischen. Das nützt alles nichts. Also der hat einfach die Meinung, die Kirche hat die Hexen verbrannt und die Priester sind Kinderschänder und all das. Und da muss man gut überlegen, eben sei klug wie die Schlangen, dass man vielleicht dort sagt, du, es tut mir einfach weh, wenn du sowas sagst, ich möchte das nicht kommentieren. Oder dass man sagt, ja, willst du eigentlich überhaupt die andere Seite mal anhören? Eben ganz klug. also nicht einfach so in einen Streit hineinrasseln, der eigentlich dann gar nichts bringt und eigentlich den Gegner noch in seiner Meinung dann noch bestärkt, sondern klug vorgehen. Wenn ein junger Mensch auf uns zukommt und Fragen hat nach Kirche und Glaube, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir diskutieren. Wenn jemand aus unserer Verwandtschaft, zum Beispiel ohne Ehebund, mit einem Partner, einer Partnerin zusammenlebt, dann wäre es vielleicht an der Zeit, dass wir das mal ansprechen, ganz sachte versuchen, da irgendeine Eingangstür zu finden, um dann irgendwie die Sache zu wenden. Und dann manchmal geht es auch nicht, also manchmal ist es nicht angezeigt, etwas zu sagen. Aber eben, das erste Prinzip ist, wenn mir etwas zuvorderst auf der Zunge steht, soll ich es zuerst prüfen. Sage ich etwas aus Rechthaberei, eben wie diesem Mann oder dieser Frau mit der 68er Hirnwäsche, dann gibt es Streit, oder dann denke ich mir, die hat falsche Ansichten und das muss ich jetzt korrigieren. Und dann kommt die Rechthaberei hinein, Stolz und Verurteilung und so weiter. Also wenn ich da zuvorderst etwas auf der Zunge habe, mal kurz prüfen, ist es wirklich Wille Gottes, dass ich jetzt gerade etwas sage und da einen Streit vom Zaun reiße. Auf der anderen Seite ist dann auch in dieser Regel, die ich für mich selber anwende, wenn ich dann eben auch das Richtige tue, was ja nicht immer der Fall ist. Aber das andere ist, wenn ich etwas im Bauch habe, also wenn ich weiß, eigentlich sollte ich dem oder dieser etwas sagen und ich getraue mich nicht, dann muss ich dieser Sache nachgehen. Weil dann, wenn ich ja das eigentlich gar nicht sagen möchte, weil ich riskiere, dass ich da irgendwie die Sympathie verlieren könnte von einem guten Freund, von einem Verwandten, dann ist diese Sache ja grundsätzlich frei von Rechthaberei und von irgendeiner Besserwisserei und Verurteilung, sondern dann ist es wahrscheinlich ein Ruf, dass ich etwas sagen muss. Und dann gilt es, darüber zu beten, auch darum zu beten, dass ich eine passende Gelegenheit finde, um dann eben etwas zu sagen. Noch ein bisschen anders war ja die Sache gelagert bei diesen Märtyrern. Die waren ja häufig auch überrascht. Und da sollen wir immer bereit sein, Zeugnis zu geben. Also, dass wir auch schlagfertig sind, in dem Sinn eben, dass wir den Heiligen Geist anrufen, in einer ständigen Gottesverbundenheit leben und dann eben Zeugnis geben, wenn es an der Zeit ist. Ich möchte aus diesem Buch von Wilhelm Hünnermann zum Schluss noch einen Dialog vorlesen, wo es da heißt: Eines Abends aber lustwandelte die schwarze Majestät, von einem Diener mit Straußwedel begleitet, durch die Straßen seiner Hauptstadt Rubaga, als er plötzlich vor einer Hütte zwei seiner Pagen über ein Buch gebeugt fand. »Was macht ihr da?« fragte der König argwöhnisch. Und jetzt ist natürlich die Frage an dieser Stelle, jetzt braucht es den Heiligen Geist. Da ist eine Frage, die kommt unerwartet und da muss man ja sofort reagieren. Oder auch schweigen, das wäre auch eine Reaktion. Gut, also ich fahre weiter. Was macht ihr da? Fragte der König argwöhnisch. Und dann sagte dieser Dionys, ich unterrichte meinen Freund im Katechismus. Fragte der König, was ist das Katechismus? Und dann antwortete Dionys, das Lehrbuch der Christen. Und dann wieder der König, wer gab es dir? Und dann sagt der Dionys ganz offen zur Antwort, der Hofmeister Mukasa, eben der Erste, der Josef Mukasa, der als Erster hingerichtet wurde, schon Monate bevor dann die anderen verurteilt worden waren. Und dann sagt er eben, der Hofmeister Mukasa, den hast du hinrichten lassen, entgegnete der Page ruhig. Mukasa, schrie der König, außer sich von Wut. Wie kannst du es wagen, seinen verfluchten Namen zu nennen? Der Schaum stand ihm vor dem Mund und seine Augen traten aus ihren Höhlen. Am ganzen Leib begann er heftig zu zittern. Und dann kam ja dann diese ganze Verfolgung über die anderen jungen Pagen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, war das klug, so zu antworten, weil schließlich hat das ja mehrere Menschenleben gekostet. Und irgendwie gibt es Momente, wo wir einfach Zeugnis geben müssen. Also wir können uns vorstellen, Jesus schaut uns zu, wir sind sein Freund und er möchte, dass wir für ihn Zeugnis geben. Er sagt ja auch, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Oder wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Also, dass wir geisterfüllt sind und eben auch in unerwarteten Situationen Zeugnis geben. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Also ich werde ja nicht hingerichtet, weil ich einem Freund den Katechismus beibringe. Aber vielleicht kann es mal sein, dass irgend an einem gemütlichen Tisch irgendwelche unangemessenen Witze gemacht werden über Priester, über die Kirche und so. Und dass ich da zum Beispiel sage, ich finde das nicht lustig. Oder dass ich da irgendwie klar mache, dass ich da verletzt werde, dass mir das wehtut, dass ich meine Kirche liebe und dass es nicht angeht, dass wir irgendwie darüber schlechte Witze machen. Also dass wir in solchen Momenten, wo die Kirche angegriffen wird oder wo man sich auch lustig macht über Glaubenswahrheiten, über die Jungfrauschaft von Maria und anderes, dass wir da schauen, dass wir da geisterfüllte Menschen sind und nicht einfach höflichkeitshalber ein Schmunzeln aufsetzen, wenn die anderen dann laut lachen, sondern dass wir da den Mut haben zu reagieren und auch uns bloßzustellen, dem Herrn zuliebe. Also das ist ein Liebesakt, das ist ein Akt, wo ich zeige, ich habe Jesus gern. Und wo ich mir auch richtig dann vorstellen kann, Jesus schaut mir mit gütigem Blick zu. Und wenn ich für ihn Zeugnis abgelegt habe, dann wird auch er für mich einmal einstehen, wenn ich vor dem Richterstuhl des himmlischen Vaters stehe. Also dass ich das immer vor Augen habe, meine Abhängigkeit von Jesus. Wir haben ja vor Augen die Abhängigkeit von unseren Freunden, die Abhängigkeit von unseren Verwandten, die Abhängigkeit unserer Nachbarn, die Abhängigkeit von unseren Angestellten zum Beispiel. Also dass wenn ich Chef bin von einem Unternehmen, dann bin ich auf den Goodwill meiner Angestellten angewiesen. Also ich habe vielleicht gute Leute, die gut arbeiten und die möchte ich nicht vergraulen. Oder in der umgekehrten Weise meine Abhängigkeit von einem Arbeitsgeber. Überall dort sind wir gerufen, für den Glauben gerade zu stehen, dem Herrn zuliebe und so unsere Liebe dem Herrn gegenüber zu zeigen. Wir können sie zeigen, diese Liebe, durch Gebet, durch Empfang der Sakramente, aber eben auch im Alltag, dass wir gerade stehen für den Glauben. Und in solchen Momenten sollen wir uns die Märtyrer vor Augen haben. Diese jungen Männer von Uganda, sie waren die meisten so 15, 16, 17 bis 20 Jahre alt, einige etwas älter. Also diese Männer von Uganda, die wirklich nichts anderes im Sinn hatten, als gerade zu stehen für Christus. Der Karl Lwanga war ja der Anführer eben dieser Pagen und er hatte, als es dann wirklich darum ging, dass die Hinrichtung sich näherte, er hatte dann alle zusammengerufen und sie gestärkt. Sie haben miteinander gebetet, dass sie der bevorstehenden Prüfung eben standhalten können. Das war ein ganz großer Akt, also dass wir vielleicht auch einander stärken können, wenn es darum geht, für den Glauben Zeugnis zu geben. Und so möchte ich Ihnen jetzt den Segen geben. Und der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne euch, der allmächtige Gott, führe und leite euch in euren Gedanken, in euren Gebeten, in all euren Entscheidungen, in euren Worten und Werken. Er segne euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier, für das schöne Porträt über den heiligen Karl Lwanga aus Uganda. Und Radio Gloria wünscht einfach reicher Gottessegen und herzliche Grüße nach Müsteier. Wir freuen uns schon auf den nächsten Beitrag mit Pfarrer Matthias Rey. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier. Das Thema war der heilige Karl Lwanga. Und wir haben einen musikalischen Ausflug nach Afrika gemacht, und zwar mit den Werken von Pater Peter Meyenberg, der über 60 Jahre in der Missionsarbeit in Afrika war, bei der Abtei St. Otmarsberg. Pater Peter wurde im Jahre 2021 zu unserem Herrn nach Hause gerufen. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast, oder Sie können eine CD bestellen im Studio in Baldeck. So verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, reicher Gottes Segen, und mögen Sie auch so mutig den Herrn mit Gott gehen, wie es der heilige Karl Lwanga getan hat. Ihre Andrea Marti.